zum Leben umsetzen, war ich vermutlich in meinem jugendlichen, so alt, so jung war ich nicht mehr, aber trotzdem jugendlichen geistlichen Eifer für manche Geschwister in meiner damaligen Gemeinde etwas zu drängend oder fordernd geworden. Und das führte dann dazu, dass einer der Brüder, die schon 30 oder mehr als 30 Jahre gläubig war, mir den Vers ans Herz gelegt hat: Wenn du dich einst bekehrt hast, stärke deine Brüder. Das kam im Moment, als er mir das gesagt hat, nicht so gut an. Wenn man so einen Vers aus heiterem Himmel vorgehalten bekommt, dann kann einen das schon ziemlich treffen. Ich wusste genau, dass sie mich wirklich bekehrt hatte und meine Nachfolge ernst nahm. Und ich bin dankbar, dass der Herr mich in diesem Moment sprachlos gemacht hat, denn sonst hätte ich ihm wahrscheinlich gesagt, das muss ausgerechnet du mir sagen oder etwas Ähnliches Unpassendes. Wenn ein Mensch sich bemüht, Jesus mit ganzem Herzen nachzufolgen, ist es dann recht, ihm zu sagen, wenn du dich einst bekehrt hast, stärke deine Brüder? Warum nicht? Jesus hat jedenfalls genau diesen einen Satz einem seiner ernsthaftesten Jünger gesagt, wie wir gleich noch sehen werden. Der Herr hat mich damals, als ich das gesagt bekommen habe, jedenfalls dahin gebracht, zu suchen, wo dieser Vers steht und ihn im Zusammenhang verstehen zu lassen. Und ich habe sein Wort damals angenommen, annehmen müssen und es gelernt, diesen Vers zu buchstabieren. Und heute, etwa 30 Jahre später, will ich ihn an euch weitergeben, damit er euch ähnlich nützlich wird, wie er das mir geworden ist. Ich möchte in meiner Predigt heute mit euch über richtig verstandene Jüngerschaft nachdenken. Und ich glaube, da passt so ein Vers, der unser Selbstverständnis zunächst einmal in Frage stellt, ganz gut. Und dazu möchte ich den Vers im Zusammenhang lesen. Er steht im Lukasevangelium in Anschluss an den Bericht über das Passamahl, das Jesus mit seinen Jüngern am Abend vor seinem Leiden und Sterben gefeiert hat. Jesus spricht mit dem Jünger, dem er den Namen Petrus, also Fels, gegeben hat und den er vorher mit in die Gemeinschaft des gebrochenen Brots und des Kelches hineingenommen hat. Lukas 22, Vers 31 bis 34. Der Herr aber sprach: Simon, Simon, siehe, der Satan hat sich euch ausgebeten, um euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dich einst bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Jesus hatte gerade das Passamahl mit den Jüngern gefeiert. Judas war abgezogen, um ihn zu verraten. Und als der Herr auf diese Schar seiner engsten Begleiter schaute, wurde ihm sicher die Unvollkommenheit und Verletzbarkeit dieser Jünger klar bewusst. Wenn wir im Johannesevangelium nachlesen, was da geschehen ist, finden wir, dass Jesus nach diesem Gespräch und bevor er mit seinen Jüngern auf den Ölberg zog, seinen Vater in einem Gebet für seine Jünger angefleht hat. Und dort in Johannes 17, Vers 11, 14 und 15 heißt es: Heiliger Vater, erhalte sie bei deinem Namen. Und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht aus der Welt sind, wie ich nicht aus der Welt bin. Ich bitte nicht, du wollest sie aus der Welt wegnehmen, sondern du wollest sie vor dem Bösen bewahren. Jesus wusste genau, dass die Ausbreitung des Evangeliums einzig und allein von dieser schwachen Schar abhing, für die er sich gerade aufmachte, sich kreuzigen zu lassen. Er sah die Mächte dieser Welt der Finsternis auf der einen Seite und die Illusion und Ohnmacht der Jünger auf der anderen. Aber er ließ sich von diesem scheinbaren Ungleichgewicht nicht in Zweifel oder Verunsicherung stürzen, weil er immer wieder auch die Macht seines himmlischen Vaters vor Augen und im Herzen bewusst hatte. Und Jesu Entscheidung, sich auf diese Jünger zu verlassen, ihnen zu vertrauen, war richtig. Das hat sich schon seit annähernd 2000 Jahre lang bestätigt. Er hatte offenbar allen Grund dazu. Und Jesus vertraut seinen Jüngern heute immer noch. Er vertraut auch unserer Gemeinde. Er vertraut auch dir und mir, wenn er auf uns schaut. Ich denke, wenn Jesus heute unsere Gemeinde ansieht, hat er ein ähnliches Bild vor Augen wie damals, als er seine Jünger vor sich hat. Und was mag ihn dabei wohl bewegt haben? Wir wissen nicht mehr, als was wir gelesen haben, die Verse aus dem Johannesevangelium, Kapitel 17, in dem er seinen Vater gebeten hat und was er in diesen Versen zu Petrus gesagt hat. Und deshalb wollen wir uns letzteren Text einmal genauer ansehen. Ich habe diesen kurzen Text in drei Abschnitte aufgeteilt. Es geht erstens um eine realistische Sicht der Welt, in der die Jünger leben. Zweitens um seine Vision für seine Jünger. Und drittens um Anspruch und Wirklichkeit der Nachfolge seiner Jünger. Diese drei Abschnitte wollen wir betrachten und uns in ihnen zeigen lassen, was der Herr uns anbietet, um uns in unserer Jüngerschaft Schritt für Schritt vorankommen zu lassen. Also, erstens, eine realistische Sicht auf die Welt, in der die Jünger leben. In Vers 31 und 32a lesen wir, und der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat sich euch ausgebeten, um euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Es mag für uns zunächst schockierend wirken, hier lesen zu müssen, dass sich der Satan ausgebeten hat, uns prüfen zu dürfen, und Gott lässt das zu. Jesus hat nicht gesagt, und der Vater hat diese Bitte brusk zurückgewiesen. Gott lässt es tatsächlich zu, dass wir wie Weizen gesiebt werden. Das Bild, das Jesus dabei gebraucht, stammt aus der Landwirtschaft. Nach dem Dreschen des Getreides wurde zunächst das Stroh zur Seite gebracht und dann die Körner und auch die Spelzen und Spreu auf der Tenne zusammengekehrt. Und man schüttete dann dieses Gemisch in flache Siebe, deren Maschen kleiner waren als die Körner. Und durch heftiges Schütteln und Hochwerfen wird das Wertlose, wie Sand und Spreu, von dem Kostbaren, dem Weizen, getrennt. Die zurückbleibenden Körner werden schließlich in Säcke gefüllt und in die Scheune gebracht. Die Spreu verweht. Das Stroh wird verbrannt. Es ist offensichtlich, Satan will uns zum Spreu, zum Abfall rechnen, der entfernt und verbrannt werden soll. Aber Gott sagt, das ist meine Ernte, da kannst du so schütteln, so viel du willst. Das Korn bleibt. Etwas Ähnliches hat im Alten Testament schon mal passiert. Wir haben das in der Geschichte von Hiob gelesen. Gott hat ihn auch durch Satan prüfen lassen, damit die Treue Hiobs Gott gegenüber sichtbar werden wird. Viele Jünger Jesu machen die Erfahrung, dass sie nach ihrer Entscheidung für den Herrn in Situationen kommen, in denen sie sich auch kräftig durchgeschüttelt fühlen. Ein Beispiel, das mich heute noch beeindruckt, ist ein Bruder, Dagestan, aus Mazedonien. Er ist ein Roma mit muslimischem Hintergrund, der Anfang der 90er Jahre nach Konstanz gekommen war, um seine Schwester und ihre Familie zu besuchen, die aus dem Balkan, aus Mazedonien hierher geflohen waren, um dem Bürgerkrieg zu entkommen. Durch meine Frau, die damals unter den Asylbewerbern arbeitete, bekam er eine mazedonische Bibel in die Hand. Und statt wie geplant die 6 Wochen, die er hier bleiben würde, dazu nutzen, um etwas Geld durch Schwarzarbeit zu verdienen, las er die ganze Bibel in einem Rutsch durch und bekehrte sich ein paar Tage kurz vor seiner Heimreise. Statt Geld nahm er ewiges Leben und eine Bibel mit nach Hause. Bei seinem nächsten Besuch wollte er getauft werden, er wurde auch getauft und dann zog er mit einem Stapel weiterer Bibeln nach Hause. Die Veränderung, die durch seine Bekehrung geschehen war, blieb nicht verborgen. Und sein Zeugnis war natürlich dem Widersacher ein Dorn im Auge. Er wollte damals bei seiner Taufe nicht, dass bekannt wurde, was geschehen war, als er nach seiner Bekehrung nach Hause gekommen war. Aber inzwischen sind mehr als 25 Jahre vergangen und ich denke, heute kann ich das erzählen. Ihm wurde vermutlich durch fanatische Muslime, die ihn als einen Abtrünnigen betrachteten, nachts das Häuschen aus Holz niedergebrannt, das er auf einem Gartengrundstück seiner Familie errichtet hatte, um mit seinen Kindern und seiner Frau aus der beengten Behausung, wo er noch mit seinen Eltern zusammenlebte, rauszukommen. Seine Frau und auch er und die Kinder waren natürlich sehr schockiert und niedergeschlagen, als das verbrannt war. Aber nach einem Tag im Gebet konnte er seiner Familie sagen, das Haus ist abgebrannt, aber wir leben. Und ich werde den Menschen weitererzählen, was Jesus Christus für uns getan hat. Und noch am gleichen Tag zog er mit der Bibel unter dem Arm los, um die Menschen in seiner Stadt davon zu berichten, was Jesus gebracht hat, die frohe Botschaft weiterzusagen. Warum konnte er nach so einer Prüfung seinen Weg mit Jesus geradlinig weitergehen? Warum können er und andere das auch? Weil Jesus gesagt hat, Vers 32, ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhört. Prüfungen, die uns als Jünger Jesu zugemutet werden, sind nicht die Folge eines Regiefehlers Gottes. Manche Christen lassen sich von Satan einreden, dass es Gott gleichgültig ist, was mit uns hier passiert. Das ist eine große Lüge. Vielmehr lässt der Herr solche Prüfungen zu, damit dem Satan, aber auch uns klar wird, dass wir keine Spreu sind, die weggeworfen wird, sondern wertvolle Ernte, die in die Scheune Gottes kommt. Und was Gott sich sammelt, hat auch in heftigen Prüfungen Bestand gehabt. Wir sollen ganz realistisch zur Kenntnis nehmen, dass wir geprüft werden. Manchmal ziemlich heftig, andere scheinbar mild. Aber wir müssen genauso realistisch festhalten, dass wir dem Satan nicht ungeschützt ausgeliefert sind, sondern dass Jesus, dessen Gebet immer und ausnahmslos erhört wird, für uns, auch für dich, betet, dass dein Glaube, also dein Vertrauen in die Treue des lebendigen Gottes nicht zerbricht. Und wir wissen genau, wenn Jesus den Vater um etwas erbittet, dann hört ihn Gott. Es gibt kein wirksameres Gebet als das Gebet von Jesus. Wir sind die Zeugen dafür. Allein schon die Tatsache, dass wir heute hier zusammengekommen sind, ist ein Beweis dafür, dass egal durch welche Prüfungen du und ich hindurch gemusst haben, unser Glaube nicht aufgehört hat. Ich für meinen Teil kann feststellen, dass mein Glaube aus allen Prüfungen gestärkt hervorgegangen ist. Und ich vermute, ihr werdet alle das gleiche Zeugnis geben. Als zweites können wir in diesem Text erkennen, dass Jesus eine Vision für seine Jünger hat. Unser Leben in der Nachfolge besteht nicht nur darin, darauf zu warten, dass wir von einem Sieb in ein anderes geschüttet werden, bis wir schließlich irgendwann in der Scheune Gottes ankommen. Jesu Vision für seine Jünger ist, dass wir in seinem Auftrag anderen Menschen Hilfe und Stütze werden. Und damit sind wir bei der eigentlichen Bedeutung des eingangs erwähnten Verses, dieser Aufforderung, die ich zunächst in den falschen Hals bekommen hatte. In Vers 32 lesen wir, wenn du dich einst bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Wenn Jesus das sagt, dann ist das keine Kritik an unserem Verhalten. Wenn Jesus das sagt, dann steckt da eine Vision dahinter. Das, was Jesus hier zu Petrus sagt, ist der Abschluss des Gesprächs der Jünger nach dem Ende des Passamahls, in dem es zunächst darum ging, wer unter ihnen der Größte sei. Und hier haben wir gelesen, dass er den noch unfertigen, so leicht anfechtbaren Petrus deswegen nicht in den Senkel gestellt hat, sondern verstehen lässt, dass er noch Anfechtungen vor sich hat, in denen sein Glaube geprüft wird. Und dass er gewiss ist, dass Petrus siegreich daraus hervorgehen wird. Weil sich in diesem Prozess seine Beziehung zu Jesus und zum Vater im Himmel so vertieft haben wird, dass er seine Brüder und Schwestern stärken wird können. Und diese Vision hat Jesus auch für alle anderen seinen Jünger. Diese Vision hat Jesus auch für dich und für mich. Die Formulierung "wenn, dann" beinhaltet allerdings ganz klar, dass bei Petrus noch eine Voraussetzung erfüllt werden muss, damit er das wird tun können, was Jesus schon in ihm sah und was einmal sein Dienst sein wird. Wir müssen das aufmerksam zur Kenntnis nehmen, denn es gibt manche Christen, die meinen, dass wir erst, wenn wir zu Gott gehören, von ihm alles aus Gnade geschenkt bekommen. Jesus schenkt uns alles, wenn es sich um das Heil handelt. Wir müssen nichts, aber auch gar nichts dazu selbst beitragen, außer es in Empfang zu nehmen. Das neue Leben in Jesus Christus gibt es nur als Geschenk. Aber führen müssen wir dieses neue Leben schon selbst. Und zu einem erfüllten Leben gehören in der Regel eine ganze Reihe von Bekehrungen, weil wir alle ausnahmslos immer Wendungen in unserem Leben machen, die uns vom Ziel ablenken, anstatt uns dem Ziel näher zu bringen. Vielleicht hört sich das für euch zunächst genauso verblüffend an wie für mich damals, weil man denkt, wieso bekehren? Ich bin doch bekehrt. Und dabei hast du die Bekehrung, also deine erste Hinwendung zu Jesus vor Augen. Das Ereignis, bei dem du gesagt hast, Herr Jesus Christus, ich habe erkannt, dass ich ein sündiger Mensch bin und dass ich mein Leben aus eigener Kraft nicht so führen kann, wie es Gott gefällt. Und deshalb bitte ich dich, dass du mein durch die Sünde verkorkstes Leben annimmst und mir dein Leben, ewiges Leben gibst, indem ich in der Fülle des Heiligen Geistes zur Ehre Gottes leben kann. Das ist der Startpunkt. Diese Bekehrung entspricht der Geburt eines neuen Lebewesens. Ein geistliches Baby ist angekommen, das noch den ganzen Lebensweg vor sich hat. Der geistlich neugeborene Mensch soll ein wachsender Jünger werden, der sich dann zu einem Helfer im Jüngersein entwickeln und schließlich ein verlässlicher und zuverlässiger Mitarbeiter sein soll, auf den der Herr und die Gemeinde sich verlassen können. Wenn Jesus sagt, wenn du dich einst bekehrt hast, dann ist das Wort, das mit einst übersetzt worden ist, ein vielfältiges Wort. Es hat gleichzeitig nämlich auch noch die Bedeutung von irgendeinmal, dann und wann oder manchmal. Jesus meint offensichtlich hier nicht die erste Bekehrung. Das Bild vom Lebensweg macht das besser verständlich, was Jesus gemeint hat, wenn er Petrus oder dich oder mich auffordert, sich zu bekehren. Das Wort bekehren bedeutete im normalen Sprachgebrauch einfach sich umdrehen oder auf dem Weg kehrt machen oder eine andere Richtung einschlagen. Und wenn du deinem eigenen Lebensweg einmal in der Rückschau betrachtest, dann kannst du vermutlich einige Punkte feststellen, also ich kann das jedenfalls, an denen es notwendig war, dass du, auch als du schon Christ warst, deine Richtung geändert hast oder ändern musstest, um wieder auf dem richtigen Weg zum Ziel hin zu gelangen. In welchen Situationen müssen wir unser Leben umkehren? Für den einen mag es bedeuten, seine Jüngerschaft von einer erstarrten Gewohnheit zu befreien und den Auftrag anzunehmen, den Jesus ihm für seinen Alltag gegeben hat. Ein anderer ist gefordert, seine Lieblosigkeit gegenüber seinem Nächsten aufzugeben und sich neu ein brennendes Herz schenken zu lassen. Ein Dritter muss die Schutzwelle, die seine Ängstlichkeit um ihn herum aufgetürmt hat, niederreißen, weil sie ihn eben nicht von den Ängsten befreit haben, aber den Heiligen Geist ausgesperrt haben. Diese Liste kann auch beliebig verlängert werden. Schau dir einfach nur dein eigenes Leben an. Und warum will Jesus diese Umkehrung in unserem Leben? Damit wir unsere Brüder und Schwestern stärken. Weil viele Christen sich sagen, es ist gut zu wissen, dass ich gerettet bin, dass ich von Jesus ewiges Leben geschenkt bekommen habe. Was will ich mehr? Und dann sind sie voll auf damit beschäftigt, aufzupassen, dass ihnen dieser Vorteil nicht mehr verloren geht. Oder sie haben einen gewissen Entwicklungsstand in ihrem geistlichen Leben erreicht und konzentrieren sich nun auf das, was man heute nennt Besitzstandswahrung. Als wären sie schon am Ziel angekommen. Das sind Egoisten, die vergessen haben, welchen Auftrag Jesus ihnen eigentlich gegeben hat. Stärke deine Brüder. Aber das können wir nur, und nach meiner Überzeugung, das wollen wir auch nur, wenn wir uns aus einer Haltung, in der wir den Herrn wieder einmal vor Augen haben, wenn wir uns erneut umdrehen und uns zu ihm hinwenden. Wenn unsere Beziehung zum Herrn wiederhergestellt ist, entsteht auch erneut diese erfüllende Beziehung zu ihm. Und dann sind wir in der Lage zu tun, was sein Wille ist. Stärke deine Brüder und Schwestern. Jetzt habe ich eine interessante Frage für euch. Wann hast du zum letzten Mal einen deiner Brüder oder Schwestern gestärkt? Das heißt, wann hast du dir Zeit genommen, ihm oder ihr zuzuhören, für ihn oder mit ihm zu beten, sie zu segnen, Mut zu machen, zu trösten? Wann war das letzte Mal bei dir? Genau an dieser Stelle unterscheidet sich das Zusammentreffen der Menschen, die zu Jesus gehören, von denen, die nicht zu ihm gehören. An dieser Stelle unterscheidet sich das, was ein Gottesdienst ist, von einer Theateraufführung. Ich denke, wenn wir ehrlich sind, sehen wir sofort, dass da auch in unserer Gemeinde noch massives Entwicklungspotenzial besteht. Das ist nicht meine Meinung, weil ich den Eindruck habe, dass ich in der Gemeinde zu kurz komme. Ich erfahre das immer wieder, dass in dieser Gemeinde Menschen sind, die mich begleiten, die ganz regelmäßig für mich, für meine Dienste und meine Situation beten, damit ich nicht aus dem Sieb geschüttelt werde. Ich habe das schon erfahren, dass am Samstagabend mich ein Bruder angerufen hat und mir gesagt hat, du bist mir in den Sinn gekommen, ich bete für dich, was immer auch deine Situation ist. Aber wie oft gehen Menschen aus unserem Gottesdienst hinaus und der Herr konnte sie nicht persönlich und spürbar erreichen, obwohl das ein Verlangen war, weil wir anderen nicht hingehört haben, was er durch uns tun wollte. Wenn wir aus dem Gottesdienst nach Hause gehen und wir den Eindruck haben, dass wir nichts mitnehmen konnten, dann zeigen wir gewöhnlich auf die, die hier vorne aktiv waren. Die Lobpreisgruppe, der Moderator oder der, der auf der Kanzel gestanden hat. Und wir behaupten, die haben versagt. Wisst ihr, was Jesus zu solchen unzufriedenen Menschen sagt? Wenn du dich einst bekehrt hast, dann geh hin und stärke deine Brüder. Ich möchte diesen Vers heute mit euch teilen, damit er euch genauso wichtig wird wie mir. Nicht als Tritt gegen das moralische Schienbein, sondern als Vision, wozu wir fähig sind, wenn wir uns immer wieder Jesus zuwenden und wenn wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Als Jesus durch Israel gezogen ist, ist er oft stehen geblieben und hat etwas für seine Jünger völlig Unverständliches getan. Er hat Kinder umarmt. Er hat zu einem Zöllner gesagt, komm runter vom Baum, ich muss heute bei dir zum Essen einkehren. Oder auf dem Weg zu der sterbenden Tochter des Jairus, wenn wir uns mit Blaulicht und Martinshorn auf den Weg gemacht hätten und sämtliche Verkehrsregeln missachtet hätten, hatte Jesus Zeit, um sich um eine Frau zu kümmern, die ihn glaubensvoll berührt hatte. Und warum tat er das? In Lukas 8, Vers 36 können wir es nachlesen. Er hat gespürt, dass Kraft von ihm ausgegangen ist. Und wenn der Vater durch ihn wirken wollte, dann gab es nichts auf der Welt, was ihm wichtiger war, als da zu sein, wo der Vater wirksam ist. Mit welcher Einstellung kommst du in den Gottesdienst? Mit welcher Einstellung gehst du aus diesem Gottesdienst zu deinem nächsten Morgen im Alltag? Erwartest du, dass der Herr durch dich, ja, durch dich, seine Wirksamkeit entfalten will? Oder lässt du einfach eine Show an dir vorbeilaufen, über die du am Ende urteilst, ob sie dir gefallen hat oder nicht? Jesus hat etwas vor mit dir. Hier in diesem Gottesdienst und auch morgen in deinem Alltag. Stärke deine Brüder und Schwestern. Und er gibt uns immer wieder dazu Impulse in unserem Herzen. Fangt an, die ernst zu nehmen oder mehr ernst zu nehmen als bisher. Im dritten und letzten Teil des Textes wollen wir uns noch klar machen, dass wir oft Schwierigkeiten haben, Anspruch und Wirklichkeit in unserer Nachfolge zu trennen. Wir schätzen uns falsch ein. Das können wir am Beispiel hier von Petrus in Vers 33 und 34 sehr klar erkennen. Er aber sprach zu ihm: Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. In meiner Bibel brauche ich nur einmal umzublättern, um nachzulesen, dass Petrus sich in der Tat sehr falsch eingeschätzt hat. Er schwört sogar, dass er Jesus nicht kennen würde. Wir denken dann, wenn wir das lesen, oh Mann, hätte er doch bloß den Mund gehalten. Wie oft erleben wir in der Gemeinde, dass jemand eine Zusage macht, jawohl, ich werde mich drum kümmern, und dann wird sie vergessen. Oder wenn es so weit ist, fehlt der Mut dazu. Oder die Prioritäten haben sich verschoben. Oder wir haben wieder mal keine Lust dazu. Manchmal wird unser gescheiterter Anspruch dann als Führung Gottes verbrämt. Der Leiter einer Bibelschule hat einmal berichtet, dass zu Beginn ihrer Kurse vielfach die angemeldeten Teilnehmer nicht auftauchen. Dann werden sie angerufen und man teilt ihnen mit, dass man sie erwartet oder sein Zimmer für sie bereitsteht. Und ihre Antwort ist dann, dass der Herr ihnen inzwischen einen anderen Weg gezeigt hat. Daraufhin haben sie ihre Satzung geändert. Die Kursgebühren waren vor Beginn zu errichten und es bestand kein Anspruch auf Rückerstattung. Und seitdem, so berichtet der Leiter, hat der Herr niemanden wieder so kurz vor Beginn einen anderen Weg gezeigt. Solches offenkundiges Versagen beobachtet man vor allem bei jungen Christen. Die alten Hasen haben eine andere Strategie entwickelt. Sie meinen, sich vor Versagen dadurch schützen zu können, dass sie einfach keine verbindlichen Zusagen mehr machen. Aber ihr Bestreben, vor den anderen nicht als Versager dastehen zu müssen, führt sie zu einer viel größeren Distanz zu ihrem Herrn, als sie sich das vorstellen können oder auch nur wünschen. Wenn ich uns heute ansehe, kann ich ohne Einschränkung festhalten, wir sind gegenüber Jesu noch genauso Versager, wie damals der Petrus das war. Wir haben alle schon die Erfahrung gemacht, dass wir den einen oder in der einen oder anderen Angelegenheit etwas versprochen haben, Jesus treu nachzufolgen, und sind doch stehen geblieben oder auf einen anderen Weg abgebogen, weil uns das Treusein in diesem Moment mehr gekostet hätte, als wir in so einer Situation dann bereit waren zu bezahlen. Als ich mich mit diesem Vers 33 und 34 beschäftigt hatte, ich hatte ihn mehrfach gelesen, habe ich gesagt: Herr, diese Feststellung, die du da gemacht hast dem Petrus gegenüber, ist mir zu wenig. Erkennen zu müssen, dass ich genauso ein Versager bin wie Petrus, ist doch keine frohe Botschaft. Aber dann hat der Geist mich auf eine Feinheit in diesem Text aufmerksam gemacht. Im ersten gelesenen Vers heißt es: Simon, Simon, siehe, der Satan hat sich euch ausgebeten, um euch zu sieben wie den Weizen. Da hat Jesus diesen Mann mit seinem eigentlichen Namen angesprochen, Simon. Und als er ihm sein Versagen prophezeit, heißt es aber: Ich sage dir, Petrus. Und in diesem Namen, in diesem Moment nennt er den Namen, der das Programm beinhaltet, den Gott für diesen Mann vorgesehen hat. Matthäus 16, 18, du bist Petrus und auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Trotz seines Versagens, das Jesus schon sehen konnte, rückt Jesus nicht von dem Plan Gottes ab, dass Petrus bei der Gründung der Gemeinde eine wichtige Rolle spielen soll. Dass Petrus den Herrn verleugnet, ist sehr schlimm. Dass wir, du und ich, in unserer Jüngerschaft versagen, ist sehr schlimm. Aber Jesus und mit ihm der himmlische Vater gibt die Version nicht auf, die er für dich und mich hat. Er ist gewillt, uns an das Ziel zu bringen, das er sich für unser Leben und unseren Dienst ausgedacht hat. Er lässt uns nicht fallen. Versagen ist nicht das Letzte. Er will nicht, dass wir mit unserem Versagen leben müssen. Und deswegen ist er ans Kreuz gegangen. Er will auch nicht auf nur einen einzigen von uns verzichten, weil wir versagt haben. Deshalb ist er ans Kreuz gegangen. Und er will nicht zulassen, dass auch nur ein einziger seiner Jünger vom Satan aus dem Sieb geschüttelt werden. Deswegen ist er ans Kreuz gegangen. Er hat alles gegeben, er hat für alles bezahlt, damit wir in einer fruchtbringenden Gemeinschaft mit ihm leben können. Es ist nur wichtig, mit nüchterner Einsicht zur Kenntnis zu nehmen, dass wir eigentlich jeden Tag ganz real in der Gefahr stehen, durch uns das, was wir tun und sagen, immer wieder zu versagen. Das eigentliche Problem ist, dass wir, wenn wir versagt haben, dieses Versagen verdrängen. So tun, als wäre nichts geschehen, weil das nicht mit unserem Anspruch an uns selbst zusammenpasst. Aber wenn wir anfangen, so zu heucheln, dann sind wir kein bisschen besser als die Pharisäer, denen, wenn wir von denen hören, wir immer wieder den Kopf schütteln. Die frohe Botschaft in den letzten Versen unseres Textabschnitts besteht darin, dass Jesus uns durch und durch kennt, dass er sehr wohl unser Versagen vor Augen hat, aber dennoch zu uns steht, weil er uns liebt. Er weiß es. Seine Reaktion darauf ist immer die gleiche. Er streckt uns seine durchbohrten Hände entgegen, um alles Versagen, alle Schuld in dem Moment von uns zu nehmen, wo wir zu ihm kommen und sie bekennen. Und er bleibt bei uns. Und mehr ist nicht nötig. Ich fasse zusammen. Wir werden in dieser Welt immer wieder Prüfungen unterworfen, weil Satan nur zu gern beweisen möchte, dass wir Abfall, Spreu sind, die im Feuer endet wie er. Aber der Herr Jesus selbst steht für uns ein, damit unser Glaube nicht aufhört, wie Jesus in Johannes 17 gebetet hat. Wichtig ist, dass wir als Jünger beständig in Bewegung zum Herrn hin bleiben. Und wenn wir versagen, ist das nicht das Ende, weil Christus zu uns steht, der nie versagt und nie versagt hat. Deshalb können wir immer wieder umkehren zu der Vision, die Jesus für unser Leben hat, und so anderen Menschen zur Stärkung werden. Ich bin sicher, dass heute genauso wie an allen anderen Sonntagen unter uns Menschen sind, die eine Stärkung brauchen, an Leib und Seele und Geist. Frag dich einmal, wen will der Herr heute durch dich stärken? An dieser Stelle kannst du und können wir die Gegenwart Gottes erleben, viel intensiver als in allen Predigten der Welt. Deshalb lasst euch dies vom Herrn auf eure Herzen oder in eure Herzen einprägen, damit wir es nicht mehr vergessen. Wenn du dich heute und immer wieder neu bekehrst, stärke deine Brüder und Schwestern. Amen. Lasst uns jetzt eine kurze Zeit der Stille vor dem Herrn haben. Stille vor dem Herrn. Und lass dir von ihm zeigen, wie er dich gebrauchen will, heute oder in den nächsten Tagen. Und wenn du von ihm berührt werden willst, aber niemand nach dem Gottesdienst auf dich zukommt, dann wartet hier vorne das Seelsorge auf dich, Team auf dich, um dir zu geben, was der Herr für dich bereit hat. Lasst uns still werden vor dem Herrn, dass er zu uns reden kann.